Schweizer Radio DRS2. Kontext erinnert heute an den Friedensvertrag von Lausanne. Friedensverträge sollten ja bekanntlich Frieden bringen, das aber tun sie häufig gerade nicht. Am 24. Juli 1923, also vor 80 Jahren, ist am Genfersee ein wenig bekannter Friedensvertrag unterzeichnet worden, der bis heute noch negative Nachwirkungen hat. Die Griechen erinnern sich schmerzlich an ihn, aber auch die Armenier und vor allem die Kurden, die sich seit 1923 um einen eigenen Staat betrogen sehen. In der folgenden Sendung von Martin Heule zeichnet der Berner Historiker Sascha Sala die Geschichte des Vertrags von Lausanne nach.
Blicken wir zurück ans Ende des Ersten Weltkriegs. In 5 Pariser Vororten sind zwischen Siegern und Verlierern Verträge abgeschlossen worden, zwischen den Mittelmächten und der Entente. Der bekannteste dieser Verträge ist wohl der Vertrag von Versailles. Er schob dem Deutschen Reich die alleinige Schuld am Krieg zu. In weiten Kreisen der Bevölkerung im Deutschen Reich wurde der Vertrag als Diktat von Versailles abgelehnt. Dieses Klima war dem Aufstieg der Nationalsozialisten besonders förderlich, mit den bekannten Folgen. Das also der Vertrag von Versailles. Im Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine wurde ein Vertrag mit Bulgarien verhandelt, in Saint-Germain-en-Laye entstand der Vertrag mit Österreich, im Schloss Trianon jener mit Ungarn und in Sèvres jener mit der Türkei. Dieser Vertrag konnte nie umgesetzt werden. 1923 wurde er in Lausanne revidiert. Und diesen Vertrag wollen wir etwas genauer anschauen. Zuerst aber, wie war denn die Situation nach dem Ersten Weltkrieg in Europa? Versuchen wir, uns etwas Überblick zu schaffen. Sascha Sala, Oberassistent für Neuere Geschichte an der Universität Bern.
Ja, der Erste Weltkrieg führt dazu, dass 3 große Monarchien, Vielvölkerstaaten, implodieren. Also auf der einen Seite gibt es das Großrussische Reich des Zaren, der entfällt nach der Oktoberrevolution 1917. Und dann gibt es die 2 Reiche, die den Krieg verlieren, also Vielvölkerstaaten, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich. Es geht darum, in der neuen Kriegsordnung, die man dann in Paris und in den Pariser Vorortverträgen dann festregelt, die Konkursmasse sozusagen dieser 2 großen Vielvölkerstaaten neu zu organisieren. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es das Erwachen der Nationalitäten in diesen Staaten, Österreich-Ungarn zum Beispiel, implodiert quasi von selbst und diese Nationalitäten, die fordern ihre Unabhängigkeit. Dieser Gedanke der Unabhängigkeit wird zuerst politisch von Lenin während der Oktoberrevolution verkündet und sofort dann von Woodrow Wilson, US-Präsident, aufgenommen und in seinem Konzept des Selbstbestimmungsrechts der Völker einmal angekündigt.
Schon während des Krieges haben diese Völker ihre Unabhängigkeit gefordert. So entstand in der Folge zum Beispiel die Tschechoslowakei. Ein neues Polen wurde geschaffen, ein neues Ungarn und so fort. Die Kriegsverlierer waren übrigens an den Verhandlungen in den Pariser Vororten nicht dabei und konnten somit ihre Interessen nicht oder nur schlecht einbringen. Auch das Osmanische Reich nicht, das uns hier besonders interessiert.
Das Osmanische Reich gehört, wie Deutschland und Österreich-Ungarn, zu den Verlierern des Krieges, kann seine Interessen sehr schlecht durchsetzen. Und bereits während des Krieges hatten Frankreich und Großbritannien beschlossen, das Osmanische Reich aufzuteilen und eine Art Rumpfstaat des Türkei auf anatolischem Gebiet zu lassen, aber ohne große Teile der heutigen Türkei, wie wir sie kennen.
Sascha Sala zieht einen Schulatlas von 1924 hervor. Auf den Karten dieses Atlases sieht man die Grenzen des Osmanischen Reiches.
Natürlich hat das Osmanische Reich auf dem ostthrakischen Teil, das ist die europäische Seite der heutigen Türkei, noch ein Territorium, dann das ganze anatolischen Korpus und die Kontrolle von den mittleren, im Grunde auch Nahen Osten, also mit der Frage von Syrien, Palästina und das heutige Irak, damals Mesopotamien. ein riesiges Reich noch mit Ausstrahlung dann noch in ganz Nordafrika. Das Problem ist, dass wir nicht von der Staatlichkeit, europäischer Staatlichkeit und Konzepte von Souveränität vergleichen können. Das Konzept dieses Kalifats, diesen riesigen Vielvölkerreich zusammenhält.
Ein großes Reich mit vielen Völkern, Religionen und Sprachen. Im Vertrag von Sèvres kam dieses Reich unter den Hammer, sozusagen.
Es ging darum, zwei Prinzipien irgendwie politisch zu lösen. Auf der einen Seite die abstrakte Prinzipien der Unabhängigkeit der Völker in Einklang zu bringen mit den imperialistischen Zielsetzungen der europäischen Großmächte Frankreich und Großbritannien. Präsident Wilson hatte bereits in seinem berühmten 14. Punkte, das war seine Rede vor dem amerikanischen Kongress im Januar 1918, im Punkt 12 die autonome Entwicklung der Völker des Osmanischen Reiches gefordert.
Was ist aus den Forderungen geworden? Wie sollte diese autonome Entwicklung aussehen? Worauf haben sich die Großmächte im Vertrag von Sèvres einigen können? Sascha Sala.
Armenien hätte zu einem unabhängigen und souveränen Staat werden sollen. Und Kurdistan hätte hingegen innerhalb eines türkischen Staates eine Autonomie erhalten müssen. Die Großmächte stürzen sich quasi auf dieser Konkursmasse des Osmanischen Reiches und Frankreich erhält die Kontrolle über Syrien und Großbritannien über Palästina und Mesopotamien, also späteren Irak. Die Italiener, die haben große Expansionswünsche im Mittelmeer. Das ist dieses Konzept, das dann auch vom Faschismus mit dem Konzept des Mare Nostrum aufgegriffen wird. Und Italiens Krieg, sein Tritt 1915, wurde regelrecht von der Mächte der Entente erkauft mit territorialen Konzessionen, darunter, wie wir wissen, Südtirol und Istrien und dann in unserem Zusammenhang die Insel im Dodekanes, die von Italien bereits 1912 besetzt wurden und dann im Vertrag von Sèvres endgültig bis zum Zweiten Weltkrieg zugesprochen erhielt, also sind die Inseln Rhodos bis hin das Gebiet bis hin zur Insel Kos.
Und wie ist Griechenland für seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg belohnt worden?
Griechenland erhält im Vertrag von Sèvres praktisch die ganze ägäische Inselwelt, außer die italienische. Zypern wird dann zu einem unter britischem Einfluss gesetzt. Die Dardanellen werden internationalisiert, also die Meeresengen um Konstantinopel. Und zentral für dann die Entwicklung, die dann zum Vertrag von Lausanne führen wird, die Frage von Smyrna. Smyrna, also eine Stadt mit einer starken griechischsprachigen Minderheit oder sogar Mehrheit, wird Griechenland zugeschlagen. Smyrna plus sein Hinterland. Smyrna ist auf der anatolischen Küste eine Hafenstadt. Die Frage von Smyrna wird dann sehr relevant sein für den Verlauf des griechisch-türkischen Kriegs.
Zum griechisch-türkischen Krieg kam es so. Griechenland trat auf Druck der Entente 1916 in den Krieg gegen Deutschland ein. Im Gegenzug erhielt Griechenland im Friedensvertrag von Sèvres, wie gehört, verschiedene Gebiete. Unter anderem wurde das Gebiet um Smyrna, dem heutigen Izmir, dem griechischen Staat zugeschlagen. Zuvor gehörte es zum Osmanischen Reich. Der Versuch, das Mandat militärisch durchzusetzen, endete in einer Katastrophe. Die Türken unter Mustafa Kemal eroberten am 9. September 1922 Smyrna. 25.000 Bewohner, griechische Bewohner, wurden ermordet und mehr als 200.000 wurden vertrieben. Die Türkei hat so auf dem Schlachtfeld Fakten geschaffen, mit Folgen. Der Vertrag von Sèvres, der vom Osmanischen Reich nur eine Rumpftürkei übrig gelassen hätte, wurde obsolet. Die Völkerbundsmandate von England und Frankreich im heutigen Irak, in Syrien und im heutigen Israel und Palästina waren dadurch nicht tangiert. Völkerbundsmandate, das waren Mäntelchen, unter denen sich handfeste Interessen verbargen.
Es ist nicht mehr möglich, direkte Kolonien zu errichten. Das ist zu dieser Zeit noch in Afrika möglich. Es ist hier nicht mehr möglich und deswegen wird mit dem Konzept des Völkerbundmandats im Prinzip unter dem Strich das Gleiche erreicht, aber mit einem Konstrukt einer halben Souveränität. Faktisch sind diese Völkerbundsmandate Staaten, die direkt unter fremder Kontrolle stehen. Es hängt auch stark damit zusammen über die Perzeption von nicht weißen Menschen in Versailles, wo das Problem auch dem Umgang zum Beispiel mit Japan, das ja eigentlich zu den Siegermächten gehörte, aber nicht wirklich eine weiße europäische Macht war. Deswegen auch dann die Rolle Japans in der Zwischenkriegszeit mit seinem sehr starken Expansionismus in Ostasien als beleidigte Siegermacht sozusagen. Und die Perzeption der Schwarzen ist ganz deutlich, da ist nach wie vor keine Frage. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt selbstverständlich nur für die weiße Europäer. Es geht um die Errichtung der neuen europäischen Staaten in Ostmitteleuropa. Hier im Nahen und Mittleren Osten sind wir so in einer Zwischenphase und machtpolitisch wird man das Problem so mit der Handhabung von dieser Mandaten so konstruiert. Also so quasi zwischen der Weißen, die einen ganzen Selbstbestimmungsrecht der Völker wahrnehmen können, und die Schwarzen, die es überhaupt nicht dürfen, und dann gibt es das Zwischending dazwischen.
Diese Mandatsstaaten, auf dem grünen Tisch unter die Siegesmächte aufgeteilt, sind bis heute nicht, auch nach der Unabhängigkeit und auch nach der Einrichtung des Staates Israel, nicht zur Ruhe gekommen. Die Pariser Verträge und der Nachfolgevertrag von Lausanne haben nicht den Frieden gebracht. Und diese Verträge verstärkten auch, ähnlich wie in Deutschland, in der Türkei insbesondere, den jungen Nationalismus.
Es gibt natürlich einen sehr starken türkischen Nationalismus, das von dieser Atomisierung und massiven Verkleinerung des türkischen Staates reagiert. Es gibt in der Tat in der ganzen Ordnung von Paris und Versailles und Vorortverträge kein Staat wurde derart massiv verkleinert wie die Türkei. Selbst nicht Deutschland, selbst nicht Österreich-Ungarn, das zurückbuchstabiert wird zu einem kerndeutschsprachiges Österreich. Aber die Folgen dieser kompletten Neuordnung der Grenzen, die trifft die Türkei am heftigsten. Weil sich die europäischen Mächte nicht nur daran beschränkt hatten, die angegliederten Territorien des türkischen Reiches, sondern weil sie auch direkt die überlebensnotwendige Kernmasse von Anatolien, weil sogar diese ausgerissen wurde mit dem griechischen Teil in Smyrna, mit der Errichtung eines unabhängigen Armeniens, gab es diese heftige Reaktion unter Mustafa Kemal Atatürk.
Darum also gleich nach dem Vertrag von Sèvres die heftige Reaktion der Türken, die Eroberung von Smyrna. Die neuen Tatsachen verlangten nach einem neuen Vertrag und der wurde in Lausanne verhandelt. Im Château d'Uchy in Uchy ist eine Tafel angebracht, die an die Verhandlungen erinnert.
La conférence de Lausanne pour la paix du Proche-Orient a siégé au Château d'Uchy.
Die Konferenz für den Frieden im Nahen Osten hat im Château d'Uchy vom 15. November 1922 bis am 28. Juli 1923 getagt.
L'Empire britannique, la France, la Grèce, l'Italie
Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Rumänien, die Türkei, das kroatische und slowenische Königreich, Bulgarien und Russland haben an der Konferenzarbeit teilgenommen, die zur Unterzeichnung des Vertrags von Lausanne führte. Ohne Zynismus muss man feststellen, dass sich der Waffengang der Türken bezahlt gemacht hat. Jetzt steht die Türkei nicht mehr als Verliererin da, über die einfach verfügt wird. Jetzt nimmt sie als Siegerin am Verhandlungstisch Platz. Der Erste Weltkrieg war nicht, wie wir uns das gerne vorstellen, einfach 1918 beendet. 1918 hat die Kriegsmüdigkeit überhand genommen, aber an vielen Orten schwelte der Krieg weiter. Wie in Kleinasien.
Das erklärt auch vielleicht die Bereitschaft der europäischen Großmächte, in Lausanne eine Regelung zu suchen, die wirklich diesen Ersten Weltkrieg auf diesem Gebiet endgültig klären sollte. Allen voran, weil eigentlich die ursprünglichen machtpolitischen Interessen von Großbritannien und Frankreich, die waren nicht berührt und die wurden durch die Errichtung dieser Mandate eigentlich gewährleistet.
Sascha Sala. Welches ist denn der Inhalt des Lausanner Vertrags?
Die Türkei, siegreich im griechisch-türkischen Krieg, kann jetzt, und das ist das erste Beispiel und deswegen ist es auch so bedeutend, die Ordnung von Paris, von Versailles, in diesem Sinn von Sèvres, offen revidieren.
Eine solche Revision hatten auch die Nationalisten in Deutschland angestrebt. Die Türkei erhält, anders als in Sèvres vorgesehen, nun Ostthrakien, der heutige europäische Teil der Türkei, ein paar Inseln, Smyrna und Westarmenien. Das heißt, dass der vorgesehene Armenierstaat nicht errichtet wird und das Gebiet der Türkei zugeschlagen wird. Es entsteht das, was wir als heutige Türkei kennen. Griechenland erhält Westthrakien. So wurden, wie wir heute sagen würden, ethnische Probleme geschaffen, weil die Region von verschiedenen Volksgruppen bewohnt war. Damals ging man aber von der Vorstellung aus, dass es am besten wäre, wenn es pro Volksgruppe einen Staat gäbe, wie zum Beispiel Frankreich, das Land der Franzosen.
Das war natürlich bei der Liquidation von Vielvölkerstaaten, von diesen großen Reichen, wie es eben Österreich-Ungarn waren und wie das Osmanische Reich war, überhaupt nicht der Fall. Das waren ethnisch stark durchmischte Regionen. Und in diesen alten Reichen war die Frage der Nation nicht zentral, weil sich der Staat nicht durch den Prinzip der Nation legitimierte, sondern durch das Prinzip des Gottengnadentums durch den König. Also man gehörte dazu, weil man quasi einen von Gott eingesetzten König hatte. Und deswegen war die Nationalität, die Frage der Nationalität, die Frage der Sprache eigentlich sekundär, weil man ohnehin in einem riesigen Gebiet stand.
Mit dem Erfolg der Idee der Nation, mit dem Erfolg der Nationalisten entstehen Gebilde, die sich nicht mehr durch das Gottesgnadentum rechtfertigen, sondern durch die Nation. Aber diese neuen nationalen Gebilde haben große Probleme mit ihren Minderheiten. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts bekam man dazu Anschauungsunterricht der brutalsten Art auf dem Balkan. Es war ein Versuch, ethnisch homogene Gebilde zu errichten. Vor 80 Jahren hat man im Vertrag von Lausanne solche ethnische Homogenität festgeschrieben. Man sah vertraglich vor, die Gegend von Smyrna und Thrakien ethnisch zu säubern, zu ordnen.
Die Amerikaner hatten bereits im Krieg eine riesige Kommission konstituiert, die sogenannte Inquiry. Das war eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern, darunter Historiker, Geographen, Ethnologen, Sprachwissenschaftler, die nichts anderes gemacht haben, als eigentlich Europa aus der Sicht dieser neuen Nationalitäten zu begreifen. Es war der Versuch der Amerikaner und dann dieser Wilson-Administration, eine Art gerechten Frieden basierend auf diese klare Nationalitätengrenzen, klar definierte Nationalitätengrenzen. Wilson benutzt permanent diesen Konzept, diese clearly defined, diese Grenzen für Italien, für die Türkei. Das Problem besteht darin, dass sie nicht so klar sind. Das ist das große Problem bei der ganzen Angelegenheit. So war es nicht klar in der Frage von Smyrna. Das waren Griechen, die seit immer und ewig dort waren. Aber sie waren Teil von einem Staat, das Osmanische Reich. Eben, Sprache und Nation, die hatten bislang nicht korreliert oder nicht notwendigerweise mit dem Konzept des Staates. Und wie konnte man solche Probleme lösen? Und in diesem Zusammenhang entsteht dann die Politik der Vertreibung. Und es werden vereinbart zuerst zwischen der Türkei und Griechenland Bevölkerungsaustausche. Und in diesem Sinne, die waren die erste gekreuzte Bevölkerungsaustausche, die auf Zwang basiert waren.
Also mit internationalem Segen, mit dem Segen der Vertragspartner von Lausanne wird gesagt, wir machen jetzt da Ordnung. Griechen zu Griechen, Türken zu Türken.
In der Tat war das für die europäischen Großmächte eine Art Ei des Kolumbus. Mit diesen Bevölkerungsumtauschen, Umsiedlungen, Zwangsumsiedlungen, dachte man, ethnische Grenzen aufbauen zu können, die dann auch stabil waren. Bislang, wir können natürlich vor allem dann die Umtreibungspolitik, die vom Nationalsozialismus durchgeführt wurde, aber die Anfänge dieser Politik, die stand eben in Lausanne und die war konzipiert als legitimes Mittel, um diese nationalen Fragen einmal und endlich zu klären.
Zum ersten Mal sind also von der Völkergemeinschaft Vertreibungen legitimiert worden. Der Friede von Lausanne besiegelte 1923 damit das Ende der 3000-jährigen griechischen Siedlungsgeschichte in Kleinasien. 1,5 Millionen Griechen wurden aus der Türkei nach Griechenland umgesiedelt. Umgekehrt mussten um die 500.000 Türken Griechenland verlassen. Konflikte um Zypern und kleinere Ägäisinseln zeugen weiterhin von der Virulenz des griechisch-türkischen Konflikts. Und wie revidierte man die kurdische Frage im Vertrag von Lausanne? Noch in Sèvres hatte man den Kurden einen Staat in Aussicht gestellt.
Die kurdische Frage ist insofern interessant, weil sie mit dem Desinteresse der USA zusammenhängt, einen Mandat über einen möglich zu errichteten Kurdistan zu übernehmen. Konzipiert wurde aus europäischer Sicht ein amerikanisches Engagement in diesem Territorium, das dann die Amerikaner dann nicht gewilligt sind einzunehmen. Und das besiegelt im Grunde die kurdische Frage und erklärt auch, wieso bereits in Sèvres im Gegensatz zu Armenien nur lokale Autonomie zugesichert wird, aber keine Staatlichkeit. Und damit ist die Frage eigentlich geklärt. Ja, vielleicht um sich des schlechten Gewissens zu entledigen, versuchen dann die europäischen Mächte in Lausanne Minderheitenklauseln einzusetzen. So gibt es im Vertrag von Lausanne eine ganze Reihe von Bestimmungen, die genau festlegt, interessanterweise primär auf die Religionsfrage, die ist natürlich in diesem Kontext zwischen Muslims und orthodoxen Griechen bedeutender, aber es kommt dann auch der Bezug auf die Kurden mit der Frage auf der freien Ausübung der Sprache und die Garantie für einen gewissen Unterricht in kurdischer Sprache. Und etwas, was in alle ähnlichen Fälle konkret festgelegt wird, ist die Frage der Prozessführung in der eigenen Muttersprache, sonst kann man sich gar nicht verteidigen.
Nun, wir wissen, dass aus diesen Freiheiten der Kurden nichts geworden ist. Wenn alle den Vertrag von Lausanne vergessen haben, die Kurden nicht. Regelmäßig erinnern sie öffentlich daran. Als sich der Vertrag zum 75. Mal jährte, demonstrierten die Kurden in Lausanne. Mehmet Balci damals.
On demande la reconnaissance des droits qui ont été niés ici à Lausanne.
Wir verlangen die Rechte, die hier verleugnet worden sind. In Lausanne lebt der Vorsitzende des kurdischen Exilparlaments, Ismet Sherif Vanli. Für Ismet Vanli ist der Vertrag von Lausanne ein schlechter Vertrag.
C'était un mauvais traité. Au lieu d'avoir un État kurde indépendant, qui s'appelle le Kurdistan, comme dans le traité de Sèvres, article 62 à 64, les Kurdes n'ont rien eu.
Anstatt einen unabhängigen Kurdenstaat zu haben, wie das in den Artikeln 62 bis 64 des Vertrags von Sèvres vorgesehen war, haben die Kurden nichts bekommen.
Ils ont été trompés par Mustafa Kemal, qui a parlé de la communauté des peuples musulmans, quelque chose comme ça.
Sie sind von Mustafa Kemal getäuscht worden. Der hat einfach etwas von der Gemeinschaft der muslimischen Völker geredet. Die Kurden waren nicht auf diese Herausforderung des 20. Jahrhunderts vorbereitet. Es gab keine intellektuellen Eliten damals. Die Kurden waren überhaupt nicht organisiert. In Paris waren sie noch vertreten, aber nicht mehr in
Lausanne.
Gegenwärtig würden die Kurden im Irak etwas freie Luft atmen. In der Türkei aber immer noch nicht. Vanli nimmt vor allem der Europäischen Union übel, dass in all ihren Verhandlungen mit der Türkei die Kurden nicht einmal erwähnt. Dabei seien die Kurden in der Türkei mehr als eine Minderheit.
Die Kurden sind nicht eine Minderheit wie die anderen. Sie sind 32% der Population total der Türkei.
Kurden machen 32% der Bevölkerung der Türkei aus. Die Gebiete der Kurden seien besetzte, unterentwickelte Kolonien. Während die kurdische Frage noch immer sehr virulent ist, ist die armenische Frage im wahrsten Sinne liquidiert worden. Bereits 1896 fielen rund 200.000 Armenier einem osmanischen Massaker zum Opfer. Und man schätzt, dass mehrere hunderttausend Armenier während des Ersten Weltkrieges bei Massakern starben oder verhungerten. Viele Armenier flohen und suchten Zuflucht in Europa und Amerika. Etwa 200.000 fanden in Russland ein neues Zuhause. Der Rest ist über ganz Asien, Europa und Amerika verteilt. Es hat sich auch in diesem Fall, muss man mit Bitterkeit feststellen, die nackte Gewalt bezahlt gemacht. Die Mängelliste des Vertrags von Lausanne ist lang. Da ist die geplante und abgesegnete Vertreibung, da ist die Kolonisierung des ganzen Nahen Ostens mit den Folgen, die wir kennen, da ist der Verrat an den Armeniern und an den Kurden. Man kann den Vertrag, der eigentlich die auf dem Schlachtfeld erreichten Ziele bestätigt hat, auch anders sehen, sagt der Historiker Sascha Sala.
Hätte man den Vertrag von Sèvres nicht revidiert, hätte man heute vielleicht nicht eine armenische oder kurdische Frage, sondern man hätte eine virulent explosive türkische Frage. Also in diesem Sinne war der Vertrag durchaus realistisch. Bei der Frage der Bevölkerungsaustausche, ich bin überzeugt, dass sie diese ganze Politik, die für uns aus heutiger Sicht vollkommen unverständlich erscheint, aber ich glaube, sie war wirklich getragen vom Wunsch, Probleme zu lösen und zukünftige Revisionismen, zukünftige Konfliktherde präventiv quasi den Boden zu entziehen. Also in diesem Sinne war diese Friedensordnung die Summe von auf der einen Seite abstrakte Konzepte wie jene des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Es ging ja um die Selbstbestimmung, wie auch immer, einer winzigen Restmasse eines ehemaligen gigantischen Großreichs wie das Osmanische Reich, also was quasi zurückblieb als neue Türkei, um die Stabilisierung eines Gebietes, das übrigens zunehmend von Wichtigkeit für die westlichen Alliierten auch eine gewisse Bollwerkfunktion gegen die Sowjetunion hat.
Das war Sascha Sala, Dozent für Neuere Geschichte an der Universität Bern. Sie hörten eine Sendung von Martin Heule über den Vertrag von Lausanne.